Ich möchte heute Morgen über die Bedeutung der Vergebung sprechen. Und wenn wir uns fragen, was benötigt wird, damit Beziehungen zusammenhalten, dann können wir nur eine einzige Antwort geben. Und das ist die Vergebung. Was ist es, das unser Miteinander, unsere Beziehungen in der Gemeinde und in der Familie unverzichtbar macht? Es ist Vergebung. Es ist wirklich Vergebung. Was ist am wichtigsten, um unsere Beziehungen langfristig aufrechtzuerhalten und im Segen zu leben? Es ist Vergebung. Ihr Lieben, es ist egal, mit wem ihr in der Gemeinde seid, egal, mit wem ihr zusammenlebt, irgendjemand wird euch immer enttäuschen, wird euch kränken, wird euch missverstehen, wird euch falsch deuten, was ihr mit euren Taten und mit euren Worten meintet, das wird irgendwann mal irgendjemanden kränken. Jeder wird sich irgendwann einmal gegen den Nächsten versündigen. Und das trifft auf jede Beziehung zu. Vielleicht hast du es noch nicht erlebt, weil du vielleicht irgendwo in einem Kloster lebst. Aber jeder, der in einer Beziehung lebt, der hat mit Konflikten zu tun und braucht Vergebung. Und was uns letztlich davor schützt, dass Beziehungen zerstört werden, Beziehungen auseinanderfallen, ist einzig und allein die Vergebung. In Sprüche 19, Vers 11 heißt es sogar, dass es einem Menschen eine Ehre ist, Vergehung zu übersehen. Ihr Lieben, ein Mensch ist nie erhabener oder edler, als wenn er vergibt. In unserer Gesellschaft wird das allerdings überhaupt nicht akzeptiert und deshalb gehen auch so viele Beziehungen auseinander. Wir leben in einer verlorenen Gesellschaft, die sich auf dem Weg der Selbstzerstörung befindet. Und ein Grund dafür, dass das so ist, ist die Verachtung der Vergebung. Menschen sind so voller Bitterkeit, Menschen sind so voller Zorn, dass sie Vergeltung als eine Tugend ansehen und sie denken, sie tun wohl daran. Man denkt sogar, es sei richtig, und sie dienen ihrer eigenen Sache, wenn sie an jemanden Rache üben. Solche Einstellungen werden in unserer Kultur gefördert durch Therapeuten, Psychologen, die sagen, man müsse sicher gehen, dass man auf jeden Fall den Dampf ablässt. Oh, behalte es ja nicht in dir, muss alles raus. Und lass es ruhig an deinem Nächsten aus, der soll schon wissen, was er getan hat. Nun, der Schlachtruf und die Grundhaltung unserer Gesellschaft ist schon seit vielen Jahren. Oh, ich bin ein Opfer und es ist nicht meine Schuld, ich bin nicht dafür verantwortlich. Und die Schuld für alles Mögliche wird auf andere abgewälzt und bei ihnen gelassen, bis die Rache sich erschöpft hat. Und es wird sogar behauptet, Vergebung sei ungesund. Du hast vergeben? Du bist aber ein schwacher Typ. Du bist feige. Aber der Preis der Vergeltung, ihr Lieben, ist extrem hoch. Der Preis der Unversöhnlichkeit ist sehr groß. Und ich möchte euch einige Dinge sagen, die die Unversöhnlichkeit bewirkt. Als erstens hält euch die Unversöhnlichkeit als Menschen in der Vergangenheit gefangen. Ihr bleibt immer in der Vergangenheit. Denn solange ihr nicht bereit seid, Sündern und ihre Taten zu vergeben, seid ihr an beide gekettet. Zum einen an diesen Sünder und auch an diese Taten. Solange ihr nicht bereit seid, dem Sünder und die Sünde zu vergeben, erhaltet ihr sie am Leben. Ihr stochert gewissermaßen in einer Wunde herum, die nie heilen kann. Ihr verhindert Heilung. Wenn ihr nicht vergebt, verurteilt ihr euch selbst dazu, euch euer ganzes Leben lang so schlecht zu fühlen wie in der Vergangenheit, als ihr eben diese Sünde begangen habt oder an euch begangen wurdet. Damit ist kein Ende an Sicht. Ihr entscheidet euch, Hass zu lieben, während ihr wirklich Liebe kultivieren solltet. Unversöhnlichkeit hält euch im Schmerz eurer Vergangenheit gefangen. Zweitens ruft Unversöhnlichkeit zwangsweise tiefe Verbitterung hervor. Tiefe Verbitterung. Bewirkt im Herzen des Menschen sogar einen ansteckenden Krebs. Solche Bitterkeit ist wirklich bösartig, sie ist verheerend. Sie bringt solche bösartigen Gedanken und bedrängende Erinnerungen hervor, dass sie euren Blick für das ganze Leben trüben. Zorn gerät dabei außer Kontrolle, Emotionen werden ungezügelt und hemmungslos und ihr hegt verzweifelte Rachegedanken. Jedes Gespräch wird gewissermaßen zu einem Forum, um den Menschen, den ihr hasst, zu verleumden oder zu beleidigen oder sogar über ihn zu lügen. Leute, Unversöhnlichkeit ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Sie wird euch in den Schmerzen eurer Vergangenheit gefangen halten und eure tiefe Verbitterung hervorbringen. Vergebung hingegen bringt völlige Freiheit davon. Völlige Freiheit von der Vergangenheit, Freiheit von Verbitterung in der Gegenwart. Und in der Bibel findet ihr sehr viel über die Vergebung. Und die Bibel enthält einige Bilder, die das veranschaulichen, wie bedeutungsvoll, welche Bedeutung die Vergebung hat. Eines dieser Bilder, und ich liebe das besonders, ist, das ihr sicherlich alle liebt, ist, dass Vergebung bedeutet, in einem Gerichtssaal den Hammer niedergehen zu lassen und den Angeklagten als nicht schuldig zu erklären. Ihr wisst, wovon wir sprechen. Das ist Rechtfertigung. Rechtfertigung hat mit Vergebung zu tun. Ihr seid im Gerichtssaal Gottes gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Zu vergeben bedeutet, einen verurteilten Verbrecher uneingeschränkt zu begnadigen. Vergeben, das ist ein anderes Bild, bedeutet, den Würgegriff an eurem Gegner im Ringkampf zu lösen. Vergeben bedeutet, einen Tontopf in 1000 Teile zu zerschmettern, sodass ihr nie wieder in der Lage seid, ihn zusammenzufügen. Lieben, Vergebung ist eine wunderbare Einstellung und Handlung. Sie ist Einstellung und Handlung. Und es ist wirklich einleuchtend zu vergeben. Es ist gesund, es ist förderlich, es ist befreiend, es ist vernünftig, es baut Spannung, aber es bringt Frieden, es ruft Liebe hervor und zeigt den Menschen wirklich von seiner besten Seite. Es ist seine Ehre, ein Vergehen zu übersehen. Vor allem aber ehrt Vergebung unseren großen Gott. Und das ist die Hauptsache. Keine Beziehung kann den Mangel von Vergebung überleben. Keine einzige. Wenn ihr nicht ständig vergebt, dann werdet ihr Bitterkeit ansammeln, die jede Beziehung, wirklich jede Beziehung zerstört. Absolut. Und es gibt einige zwingende biblische, theologische und geistliche Gründe, aus denen wir vergeben wollen. Und über die möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Das sind 10 Punkte, wohl dem, der schnell schreiben kann. Und viel Platz auf dem Zettel hat. Erstens, wenn wir vergeben, seid ihr Gott nicht ähnlicher, als wenn ihr jemanden vergebt, der euch gekränkt oder Leid zugefügt hat. Habt ihr es verstanden? Ihr seid Gott nie ähnlicher, als wenn ihr jemanden vergebt, der euch gekränkt oder Leid zugefügt hat. Ihr Lieben, Vergebung ist ein verbal verkündetes, persönlich abgegebenes Versprechen. Es ist eine Aussage unverdienter Liebe, die ihr gegenüber jemanden, der sich gegen euch versündigt hat, bekräftigt. Dass es keinen Zorn mehr gibt, keinen Hass, keinen Wunsch nach Rache, keine Vergeltung gibt, weil die Schuld weggenommen wurde. Es gibt kein Selbstmitleid und keine Bitterkeit. Und das ist genau die Einstellung Gottes gegen uns Sünder. Leute, alle mal aufatmen. Ist das nicht wunderbar? So ist Gott. So ist Gott. Gott gewährt uns in der Schrift genau dieses Versprechen einer unverdienten Liebe, die bekräftigt, dass er nicht mehr zornig ist. Christus hat den Zorn am Kreuz schon getragen. Er ist gegen uns nicht mehr zornig. Er trägt nicht länger Hass- und Rachegedanken mit sich. Und es wird keine Vergeltung geben, kein Gegenschlag, keine Verurteilung, weil die Schuld und die Schande bereits am Kreuz weggenommen wurde. Und das ist die Einstellung Gottes gegenüber jenen, die ihren Glauben in ihn gesetzt haben. Das ist Musik in meinen Ohren. Hört euch einmal den Charakter Gottes an, der in der Schrift hochgelobt wird, in 2. Mose. Kapitel 34 und Vers 6. 2. Mose 34 und Vers 6 lesen wir, dort geht Mose vor das Angesicht Gottes und sagt, und Jahwe ging vor seinem Angesicht, das ist Mose, vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade gewährt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Das ist charakteristisch für Gott. Und deshalb sagen wir also, wir sind Gott nie ähnlicher, als wenn wir vergeben. Psalm 32 heißt es, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet. Ein wunderbarer Psalm. Er gedenkt unsere Sünden nicht mehr. Oh ja, wir können das tun. Wir graben alles wieder aus. Gott tut es nicht. Die Geschichte des liebenden Vaters, die wir kennen, der einen verlorenen Sohn hatte, drückt die Vergebung so wunderbar aus. Es kommt zu der Wiederherstellung des verlorenen Sohns. Zeigt das Wesen unseres Gottes aus. Und als Jesus am Kreuz sagt und hängt, sagt er dort, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das tut auch Stephanus. Stephanus wird gesteinigt. Und er sagt, Herr, rechne ihm diese Sünde nicht an. Das ist charakteristisch für Gott. Ein gewisser Sir Thomas Morris war Lordkanzler von England und sagte, nachdem er in Westminster vor Gericht gestanden hatte und ohne Grund zum Tode verurteilt worden war, zu seinen Richtern, als er vor ihnen stand, Zitat, so wie der Apostel Paulus die Kleider derjenigen hielt, die Stephanus zu Tode steinigten, und sie jetzt beide Heilige im Himmel sind und für immer Freunde sein werden, so werde ich wahrlich darauf vertrauen und aus ganzem Herzen dafür beten, dass, obwohl eure Lordschaften hier auf Erden jetzt Richter in meiner Verurteilung gewesen sind, wir dennoch hernach fröhlich einander in Ewigkeit, in ewig währendem Heil im Himmel begegnen mögen. Zitat Ende. Ihr Lieben, das ist Gottes ähnlich. Wenn ihr solch eine versöhnliche Einstellung gegenüber eurem eigenen Henker habt, dann ist das wirklich gottesähnlich. Dann seid ihr Gott sehr ähnlich geworden. Gott wurde offen und unverhohlen und ungerecht gekränkt, gelästert und entehrt und dennoch vergibt er uns sehnsüchtig und begierig, einfach aufgrund der reinen Freude und Herrlichkeit der Versöhnung. Und wir haben im Hauskreis darüber gesprochen, wie gerne Gott vergibt. Es ist ihm eine Lust zu vergeben. Haben uns mal Micha Kapitel 7 angeschaut und auch von der Herrlichkeit seiner Gnade gesprochen, die mit Vergebung zu tun hat. Es ist schwierig, eine Beziehung zu zerstören, wenn man ständig jede Kränkung vergibt. Kolosser 3, 13 sagt Paulus, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Warum steht das bloß in der Bibel? Kommt das sowas mal vor? Kommt sowas in unseren Kreisen vor? Absolut, es kommt in unseren Kreisen vor. Es ist Gottes ähnlich zu vergeben. Und ihr erinnert euch sicherlich auch an die vertrauten Worte unseres Herrn Jesus Christus in der Bergpredigt, als er in Matthäus Kapitel 5, die Verse 44 und 45 sagt, ich aber sage euch, liebt eure was? Eure besten Freunde? Nein. Eure Feinde. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Er vergibt und wenn ihr vergebt, seid ihr wie Gott in dieser Sache. Lieben, wir steuern in der Gemeinde, in Freundschaften, wir steuern in Ehen und auf eine große Katastrophe zu, wenn wir ständig Feindseligkeit und wenn wir Kränkung anhäufen, wenn wir es zulassen, dass sich Bitterkeit entwickelt. Aber wann immer es eine Kränkung oder sofortige Vergebung gibt, verschwindet diese. Lieben, dann ist sie weg. Das ist der Schlüssel zu jeder Beziehung. Das gilt auch für Kinder, Kinder gegenüber ihren Eltern, Ehepaaren untereinander. In jeder Beziehung, von Bruder zu Schwester, Bruder zu Bruder, Schwester und Schwester. Die Vergebung ist der Schlüssel Das ist wie Gott. Also, praktiziert ihr diese gottesähnliche Tugend. Tut das auch. Zweitens, wenn ihr über die Motive für Vergebung nachdenkt, dann stellt ihr fest, dass es nicht nur Mord ist, der im sechsten Gebot verboten wird. Es geht um mehr als das. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten, beinhaltet viel mehr als nur den Gedanken Mord. Ist euch das bewusst? Und woher weiß ich das? Jesus hat es selbst gesagt in Matthäus 5. Sehr deutlich hat er gesagt in Versen 21 und 22, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Das war das Gebot. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Mit anderen Worten, wenn ihr Mord begeht, habt ihr ein Verbrechen begangen und untersteht dem Urteilsspruch, den das Gericht über euch verhängt. Das verstehen wir. Weiter sagt Jesus, ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Mit anderen Worten, es geht nicht nur darum, dass Gott sagt, du sollst dich töten, sondern hier wird impliziert, dass er das Motiv und dass es die Einstellung ist, die dazu führt. Nämlich was? Hass. Jesus sagt gewissermaßen, ich sage euch, seid nicht einmal zornig mit eurem Bruder, sagt nicht einmal Raka zu eurem Bruder, sagt nicht einmal Duna. Nun, Raka war so ein unschöner Beiname wie Duna. Ja, wir wissen nicht genau, wir haben kein Äquivalent dafür, aber das ist sowas wie Duna. Wenn wir wütend sind, dann können wir Menschen alles Mögliche an den Kopf werfen. Wenn ich mich auf das Gebot, du sollst nicht töten, beziehe ich mich auf jeden Fall auf jene Dinge, nämlich auf Zorn, Wut, Bitterkeit, das sagt Jesus, Boshaftigkeit, mangelnde Vergebung, auf Rachegelüste, all das ist in diesem Gebot enthalten. Das sechste Gebot verbietet also nicht nur Mord, sondern allen Zorn, alle Wut, alle Boshaftigkeit, alle bösen Absichten, alle Bitterkeit, all das. Die Rabbiner und die Schriftgelehrten der Antike, die drückten das in der jüdischen Tradition irgendwie verkürzt aus. Die sagten einfach, tötet nicht. Und sie haben gedacht, ich habe nie getötet. Dabei waren sie jedoch so voller Hass und Feindseligkeit, voller Verbitterung gegeneinander. Und Jesus sagte, wer auf seinen Bruder zornig ist, verdient es, vor das Gericht gezerrt zu werden. Und in 1. Johannes 3, Vers 15 drückt Johannes das so deutlich aus, er sagt, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Das ist deutlich, oder? Und hin und wieder lesen wir und hören wir über einen Mord, der sich in einem Beziehungsdrama ereignet hat. Und das geschieht heute, scheint zumindest so, immer häufiger, weil wir in einer Kultur leben, die das besonders anfacht. Aber es ist nicht nur das. Es ist nicht nur der physische Tod, den wir jemandem beibringen oder zu dem wir jemanden bringen, dass jemand tot ist. Es ist nicht nur das, was von Gott verachtet wird. Es ist die Einstellung des Hasses. Es ist eine Einstellung, die besagt, ich würde ihn töten. Ich werde ihn zwar nicht töten, aber ich werde ihm aus dem Weg gehen. Eine Einstellung, die besagt, ich würde ihn nicht töten, aber ich wünschte, er wäre tot. Diese Art von Hass besteht sehr häufig unter Gemeindemitgliedern. Und ihr Lieben, sie muss beendet werden. Wie beendet man sie? Durch Vergebung. Seht ihr, Jesus sagte, selbst wenn ihr zornig seid, wenn ihr jemanden verflucht oder einen Narren nennt, seid ihr im Herzen ein Mörder. Jesus das sagte, fegte er alle Selbstgerechtigkeit weg und legte das menschliche Herz einfach bloß. Raka, du Narr, bedeutet jemanden als gottlos zu bezeichnen, ihn zu verfluchen. Und ihm eigentlich zu sagen, du bist schuldig genug, um in die Hölle geworfen zu werden. Das sagt man damit. Das ist die Art der Einstellung, die im sechsten Gebot gemeint ist. Wenn ihr die entsprechende Person betrachtet und sie hasst oder ihr grollt oder gegen sie diese angestaute Feindseligkeit hegt und ihr diese Dinge in eurem Herzen spürt und duldet, dann seid ihr so schlimm wie ein Mörder. Jesus sagte, liebt eure Feinde wie euch selbst. Ihr müsst denjenigen, dem ihr nicht bereit seid zu vergeben, als Schöpfung Gottes sehen. Liebt und vergebt jener Person, einfach für die Dinge Gottes, die in ihr sind. Wir tragen die Gottesbildlichkeit, das Abbild Gottes in uns. Und auch selbst der unerlöste Mensch trägt das Abbild Gottes in sich. Wir leben ihn einfach für das, was er in sich trägt. Seht das Abbild Gottes in dieser Person, haltet nach dem Ausschau, was edel ist, egal wie schwer das manchmal zu sehen ist. Absolut schwer. Auf jemanden zornig seid, dann bekennt es einfach als Bosheit. Die Rachegelüste gegen jemanden verspürt, bekennt es als Sünde, erkennt an, dass eure nicht gewährte Vergebung sündhaft ist, dass ihr einfach auch egoistisch seid. Erkennt, dass ihr euren Egoismus ablegen müsst, weil es genau diese unangemessene Liebe für euch selbst ist, die euch die Fehler anderer, die euch kränken, im schlimmeren Licht sehen lässt. Und versteht ihr das? Der Grund dafür, dass wir wegen etwas so sauer werden über das, was uns jemand angetan hat, ist, dass wir eine überhöhte Meinung von uns selbst haben. Das ist einfach so. Wisst ihr, was wir wirklich verdient haben? Ich kann es gar nicht sagen, weil die Person hört wahrscheinlich zu. Aber jemand hat mir diese Woche gesagt, ja, ich habe was Besseres verdient. Ich sage, nein, du hast nichts Besseres verdient. Wir haben alle die Hölle verdient. Und es ist tatsächlich so, wir haben die Hölle verdient. Alles andere als die Hölle ist einfach ein Privileg. Deshalb seid demütig und einsichtig genug und versteht, dass es im Prinzip keine Sünde gegen euch des Hasses würdig ist. Warum? Weil ihr euch selbst als ein Nichts betrachtet, wenn ihr euch richtig seht. Und das ist das Gegenteil der Selbstachtung. Wie ist der Kult der Selbstachtung in unserer Kultur nährt dieses Monster, das sich Hochmut nennt. Gebt ihr euch selbst die Genehmigung, euch selbst besser als andere zu betrachten, sodass alles, was irgendwie gegen euch gerichtet ist, egal in welcher Form, egal wie trivial oder minimal, Anlass für großen Ärger und eine gerechtfertigte Kränkung ist, wenn wir zu hoch von uns denken. Ihr Lieben, lasst uns unseren Egoismus ein Ende setzen. Es ist nämlich unangemessene Liebe zu euch selbst, die euch die Fehler anderer, die euch kränken, in schlimmere Licht sehen lässt. Und seid euch auch der Tatsache bewusst, dass Gott nicht nur geboten hat, dass ihr nicht töten sollt, sondern auch, dass ihr keine mörderische Einstellung haben sollt. Drittens, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, sind sie alle. Wenn wir über Vergebung reden, müsst ihr bedenken, dass jeder Mensch, der sich gegen euch versündigt hat, sich noch viel mehr gegen Gott versündigt hat. Noch viel mehr. Wer auch immer sich gegen euch versündigt hat, hat sich noch viel mehr gegen Gott versündigt. Manchmal hört man jemanden sagen, ich habe die Nase voll von dir und setze einen Schlussstrich hinter unsere Beziehung. Ich habe genug, ich werde das nicht noch einen Tag länger mitmachen. Ich werde das nicht aushalten, ich werde nicht länger damit leben. Dabei denken dann diese Leute, ihnen sei die schlimmste Kränkung in der Welt widerfahren. In Wirklichkeit war es eine sehr viel größere Kränkung Gott gegenüber. Denn wenn Gott, der am Allerheiligsten ist, diesen Menschen die größere Sünde vergeben hat, könnt ihr dann nicht, die ihr weniger heilig seid, ihm die geringere Sünde vergeben? Was auch immer es ist, dass dieser sündhafte Mensch euch angetan hat, er oder sie hat damit auch gegen Gott gesündigt. Und Gott vergibt vollkommen, freigebig und er vergibt komplett. Wenn Gott, der am Allerheiligsten ist, und am meisten gekränkt wurde, vergeben kann, könnt ihr, der ihr am wenigsten heilig seid und am wenigsten gekränkt wurde, dann nicht auch vergeben?
Ja, das können wir.
Wir erinnern uns an Davids Sünde. Das tun wir sehr gerne. Und sie ist auch so gut, dass wir sind dem Herrn so dankbar, dass er uns sein Wort gegeben hat und das ist kein Menschenwort, weil Menschen hätten das garantiert ausgekreuzt. Ne? Der König David, was, Ehebruch und Mörder? Das passt irgendwie nicht in das Gottesbild dieser Theologen die Gott nicht kennen. Aber Gott hat uns sein Wort gegeben. Und David ließ sich auf eine Affäre mit Bathseba ein und denkst, hä, Moment mal. Und da seine Begierde nach ihr ausgerichtet war, stellte er sicher, dass ihr Mann nicht wieder auf der Bildfläche erscheinen würde. Er ließ nämlich Uriah an gefährlicher Stelle kämpfen, wo er ums Leben kam. Hier kam also Mord und Ehebruch zusammen. Und erinnert ihr euch daran, als David im Psalm 51 seine Buße vor Gott zum Ausdruck brachte, da sagt er was? An dir allein habe ich gesündigt. Eben, David hatte die richtige Perspektive. Ja, er hat gegen Bathseba und Uriah versündigt. Er hatte sich gegen seine Familie, er hatte sich gegen das ganze Land, das er regierte als König, versündigt. Aber er hatte sich gegen Gott viel, viel mehr versündigt als gegen jeden anderen Menschen. Mehr als alles andere hatte sich durch diese schreckliche Bosheit gegen Gott versündigt. Und deshalb sagt er im Psalm 41,5, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Gott ist immer derjenige, gegen den in jeder Situation am meisten gesündigt wird. Jede Sünde wird am schlimmsten gegen Gott begangen. Und offen gesagt, wir spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Völlig nebensächlich. Was macht es schon aus, wenn ich dadurch gekränkt wurde? Und das ist wirklich unwichtig, verglichen mit dem Hautproblem, mit dem Hauptproblem, nicht Hautproblem, Hautprobleme haben wir nicht. Und Gott, der so sehr gekränkt wird, er vergibt so leicht. Wie können wir, die wir nur so geringfügig gekränkt wurden, nicht ebenso vergeben? Also vergeben wir. Wir vergeben erstens, weil wir Gott nie ähnlicher sind. Zweitens, weil Gott Zorn, Hass und Rachsucht verbietet, also die Einstellung. Und drittens vergeben wir, weil derjenige, der am meisten gekränkt wird, vergeben hat. Und wir, die wir am wenigsten gekränkt wurden, ganz gewiss dasselbe tun können. Viertens. Und er baut ein bisschen auf den dritten auf. Es ist nur vernünftig, dass diejenigen, denen die größeren Sünden vergeben wurden, die geringeren vergeben. Ich sag's nochmal. Es ist nur vernünftig, dass diejenigen, denen die größeren Sünden vergeben wurden, die geringeren vergeben. Und wenn ihr darüber nachdenkt, dann werdet ihr sicherlich an den Text denken, den wir heute Morgen zu Beginn des Gottesdienstes gelesen haben, Matthäus 18. Wir gehen gleich da noch hin. Ich möchte euch an etwas erinnern, an das wir uns ab und zu erinnern müssen. Und ich habe mir das auch zur Gewohnheit gemacht, daran zu denken. Und das ist die Tatsache, dass wir ohne Errettung die ewige Hölle verdienen, weil wir Gottes Feinde waren. Wir haben Gott ignoriert. Wir haben Gott verleugnet. Wir waren Gott nicht dankbar. Wir haben nicht mal nach Gott gefragt. Wir sind der Bosheit gefolgt und wir verdienen die ewige Hölle. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit vergibt uns unsere verdammenswerten Bosheiten. Halleluja! Ist es nicht so? Wunderbar, preis den Herrn dafür. Er vergibt uns Sünde, die so schlimm ist, dass sie uns in die Hölle senden würde. Nun und da, in der Hölle, müssten wir so lange leiden, dass wir nicht mal mit diesem Leiden die Sünde bezahlen könnten. Die ewige Hölle reicht nicht aus, um für unsere Sünden zu bezahlen. Jemand könnte jetzt denken, nun, 50.000 Jahre in der Hölle wäre für mich angemessen. Ein anderer sagt vielleicht, für mich 500 Millionen Jahre. Aber die Antwort lautet, die Ewigkeit wäre nicht genug, um für eure Sünden zu bezahlen. Ihr werdet dort für immer leiden. So schwerwiegend ist das Verbrechen, das du und ich begangen habe. Das ist wahr. Und manchmal seid ihr so ehrlich und sagt, oh ja, ich bin wirklich schlimm. Und was sagt Borchmann dann? Ihr seid noch schlimmer, als ihr denkt, dass ihr seid. Und das ist wahr, weil die Bibel das sagt. Wir haben in unserem Land Verbrechen und verschiedene Strafen dafür. Bei einem geringfügigen Verbrechen gibt es eine geringfügige Strafe, eine Geldstrafe. Bei einem Bagatelldelikt kommt man vielleicht für weniger als 6 Monate ins Gefängnis. Beim Raubüberfall, da kann das schon ein bisschen mehr sein, vielleicht 5 Jahre. Bei einem Mord, dann sitzt man schon lebenslänglich, das heißt in Deutschland mindestens 15 Jahre in Deutschland. Und das betrachten wir dann auch als ein schweres Verbrechen. Da ist jemand umgebracht. In einigen Ländern ist es schlimmer, wenn man Tiere umbringt als Menschen. Aber das sind dann die ganz schweren Sünden. Aber welche Art von Verbrechen muss durch eine ewig währende Strafe bezahlt werden? Unsere Sünde. Jede Art der Sünde. Egal, wie wir uns selbst einschätzen, jeder von uns, der nicht in Christus ist, dem nicht von Gott vergeben wurde, hat sich so sehr gegen Gott versündigt, dass er das mit der ewigen Strafe zahlen muss. Eben so schwer ist unsere Bosheit. Und man kann die Schwere nur anhand der ihr zugehörigen Strafe messen. Ewige Hölle? Ewige Hölle? Daran sehen wir, wie schlimm Sünde ist. Und als ihr also zu Jesus kamt und Vergebung empfangen habt, da war das nicht eine kleine Sache. Das ist nichts Kleines, wenn euch vergeben wird. Es war nicht, als hätte der Richter gesagt, nun, du verdienst 6 Monate im Gefängnis, aber ich werde dein Strafmaß herabsetzen oder ich werde dir die Strafe zur Bewährung aussetzen. Nein. Es war nicht, als hätte der Richter gesagt, nun, du verdienst 15 Jahre, aber weil es deine erste Tat ist, werde ich dich auf Bewährung freilassen und dich in einer Art Übergangsheim unterbringen. Ihr Lieben, so war das ganz und gar nicht. Es war nicht so, als ob ihr eine lebenslange Gefängnisstrafe verdient hättet oder aufgrund irgendwelcher mildernden Umstände, guter Führung oder was auch immer, oder Krankheit, irgendeinen anderen Grund der Obhut eurer Familie übergeben wurdet, bis ihr sterbt. So war das nicht. Ihr hattet eine gewaltige Schuld, die ihr durch eine Ewigkeit des Leidens nicht hättet abzahlen können. Und Gott hat euch diese Schuld in einem einzigen Moment vergeben. Das ist eine riesige Sache. Und Gott hat euch diese Schuld in einem einzigen Moment, als ihr auf die Knie gegangen seid, völlig vergeben. Und er zieht nichts von euren Sünden wieder raus, weder vergangene, noch gegenwärtige, noch zukünftige. Sehe ich freudige Gesichter oder was? Ja. Wirklich, das ist groß, das ist Großherzigkeit, das ist große Barmherzigkeit. Und für große Sünder braucht man große Barmherzigkeit. Wir müssen uns wieder in Erinnerung rufen, was euch in Christus vergeben wurde. Und jetzt der vierte Punkt. Es ist nur vernünftig anzunehmen, dass diejenigen, denen die größeren Sünden vergeben wurden, in der Lage sein sollten, die geringeren Sündchen zu vergeben. Eben, ich mache das ein bisschen lächerlich, aber jemand hat euch gekränkt. Oh, wirklich? Oh, ich bin gekränkt worden. Oh, das ist tragisch. Ja, wirklich, wir verhalten uns auch oft so. Ich schließe mich da ganz ein. Jemand hat euch gekränkt und deshalb werdet ihr verbittert und eine rachsüchtige, hasserfüllte, nachtragende Einstellung annehmen? Das kann nicht sein. Jemand hat euch gekränkt und ihr wollt es diesen Leuten heimzahlen für das, was sie euch angetan haben? Willst du mit dieser Einstellung dich ein Christ nennen? Ihr wollt dafür sorgen, dass dein Gegenüber euren Zorn über das, was er euch angetan hat, zu spüren bekommt? Ihr, die ihr vor Gott gestanden habt, beladen mit Sünden, die selbst eine Ewigkeit der Schmerzen nicht eliminieren könnte, die ihr im Bruchteil einer Sekunde Vergebung empfangen habt, ihr werdet diese triviale Kränkung jemand anders vorhalten? Das können wir nicht. Genau das ist der Punkt am Ende des Gleichnisses von Matthäus 18. Manche Menschen werden vor den König gebracht. Sie schulden ihm so viel, wie sie nie im Leben zurückzahlen könnten. Das sind wir. Als wir noch nicht erlöst waren, wir konnten das nicht bezahlen. Er vergibt ihn. Und einem dieser Sklaven in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, An diesem Sklaven werden seine enormen, unbezahlbaren Schulden erlassen und erfährt Vergebung. Er nimmt die Vergebung an, zieht los und dann sucht er einen Mitsklaven auf, der ihm den Lohn für wenige Wochen schuldet. Und was macht er? Er würgt ihn.
Oh, gib mir meine Kohle her.
Ja. Ich will mein Geld. Ich will mein Geld jetzt. Moment mal. Dieser arme Kerl, der kann auch nicht bezahlen und deshalb steckt er seinen Mitsklaven ins Gefängnis. Unvorstellbar. Und die Jünger können es kaum fassen. Und sie glauben das kaum, als sie das hören. Und ich bin sicher, als Jesus die Geschichte erzählte, erzählt er sie so, dass sie bis aufs Innerste Erschütterung auslöste. Wer würde sich umdrehen und einem anderen das vergleichbare Wenige nicht vergeben wollen, nachdem man all das, was man selbst schuldete, losgeworden ist? Wie kann das sein? Aber es ist genau das, was wir ständig tun. Die ganze Zeit. Gott hat uns eine unbezahlbare, unvorstellbare Schuld vergeben. Sollten wir da nicht die kleineren Schulden, die andere Unschulden vergeben? Antwort, rhetorische Frage. Oh, einer wusste das. Gut. Ah, gut. Wer war das noch? Kommt zu mir, ihr kriegt nachher einen Preis. Ihr Lieben, ihr sollt eurem Nächsten so schnell wie möglich vergeben, egal wer er oder sie ist. Selbst wenn die Kränkung noch andauert, sollten all eure Gedanken auf Vergebung ausgerichtet sein. Welch unsensible Undankbarkeit dieser Sklave in Matthäus 18 demonstriert. Ihm, dem diese unvorstellbare Schuld vergeben wurde, und dann gleich loslief, sich jemanden schnappte und sich weigerte, diesen zu vergeben. Seid ihr ein höheres Gericht als Gott? Seid ihr würdiger als Gott? Habt ihr im Gegensatz zu Gott das Recht, eure Feindseligkeit und euren Zorn in euch aufzustauen? Habt ihr ein anspruchsvolleres Gesetz als er? Seid ihr einer größeren Behandlung wert als Gott? Ihr Lieben, das ist unvorstellbar. Fünftens, der fünfte Grund zu vergeben ist, derjenige, der nicht vergibt, wird nicht in den Genuss der Liebe anderer Christen kommen. Ich sage es nochmal. Derjenige, der nicht vergibt, wird nicht in den Genuss der Liebe anderer Christen kommen. Und ich möchte euch sagen, was in unseren Beziehungen ständig geschieht. Und du sagst, oh, ich habe genug von diesem Typ. Das reicht mir, ich bin fertig mit ihm. Das ist in allen, auf allen Ebenen von Beziehungen, ob das Ehen sind oder in der Gemeinde ist oder sonst wo am Arbeitsplatz. Ich habe die Nase voll. Ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ich habe oft genug vergeben, ich werde ihn jetzt nicht mehr vergeben, ich bin fertig, ich hege nur noch Groll für diese Person, Feindseligkeit, Hass und Verbitterung und ich erhalte das aufrecht und, wisst ihr was, ich nähre das einfach. Wisst ihr, was dann geschieht? Die Beziehung geht auseinander. Die Gemeinde spaltet sich oder eine Ehe oder eine Freundschaft geht kaputt, die christliche Gemeinschaft geht sofort verloren und ihr befindet euch sofort am Rande der Gemeinde. Und ratet mal, was nach einigen Monaten passiert. In einer Gemeindestunde wird euer Name von uns erwähnt, weil ihr unversöhnlich seid. Ihr verwirkt die Gemeinschaft mit anderen. Ihr verwirkt die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und so wird die Gemeinde zu eurem Richter. Das ist Gemeindezucht. Pascal hat uns ausführlich darüber unterrichtet. Genau das passiert im Gleichnis in Matthäus 18. Und schaut einmal in Vers 31, Matthäus 18, schlagt das bitte mal auf, wo dieser Sklave versucht, diesen Mitsklaven, Geld von diesen Mitsklaven zu bekommen, der ihm eigentlich nur einige Monate Lohn schuldig war. Dort heißt es, nachdem er ihn da ins Gefängnis wirft, in Vers 31, als aber seine Mitsklaven sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Wisst ihr was? Sie konnten nicht glauben, dass der Sklave das tun würde. Sie konnten solche Unversöhnlichkeit einfach nicht glauben. Gingen deshalb wohin? Sie gingen direkt zum König. Sie gingen direkt zum Herrn. Wisst ihr, was geschieht? Wenn ihr nicht vergebt, verwirkt ihr die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft wendet sich an den Himmel, um euch auszuliefern. Ihr schneidet euch selbst von der Gemeinschaft ab. Ihr distanziert euch damit vom Leib. Ihr seid Sauerteig, ihr seid sündhaft, ihr seid ein schlechter Einfluss für die Gemeinde. Und die Gemeinde will euch nicht so in der Nähe haben, wenn ihr euch so verhaltet. Wisst ihr, wie es weitergeht? Es kommt zur Entfremdung von anderen im Leben der Gemeinde. Und es führt nur noch zu mehr Sünde. Immer noch mehr Sünde. Und das läuft folgendermaßen ab. Du sagst, ich habe die Nase voll. Ich werde es nicht mehr mit diesen Menschen aushalten. Ich mache mich aus dem Staub. Ich werde das nicht dulden. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich gehe. Und dann geht ihr aus der Gemeinde. Die Gemeinde wendet sich an Gott und fleht Gott an. Zucht wird geübt und die Gemeinde lässt nicht locker und die tut keine Buße. Und das Nächste, was dann geschieht, ist, dass ihr außerhalb der Gemeinschaft euch befindet und ihr werdet wem überlassen? Satan. Das haben wir gerade gehört, 1. Korinther 5. Paulus hat das sehr klar beschrieben. Als Nächstes findet ihr euch in noch größerer Sünde und ihr seid in einer fortwährenden Abwärtsspirale. Entfremdung von anderen im Leben der Gemeinde führt immer nur zu noch schwererer Sünde. In Hebräer 10, 24 heißt es, wir müssen aufeinander Acht geben, um uns gegenseitig anzuspornen. Wir alle brauchen das Leben und den Einfluss der Kinder Gottes. In der Geschichte wandten sich die Freunde gegen den unversöhnlichen Sklaven und lieferten ihn Gott aus. Sie beteten buchstäblich, sie übten Gemeindezucht, sie überließen ihn dem Herrn, der ihn dann was? Den Folterknechten übergab. Das bringt uns zu Punkt 6. Das Versagen zu vergeben resultiert in göttlicher Züchtigung. Das Versagen zu vergeben resultiert in göttlicher Züchtigung. Was geschah mit diesem Sklaven? Vers 32 ruft der König oder Herr ihn herein und sagt, du böser Sklave, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du denn nicht auch du dich über deinen Mitsklaven erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Es ist unvorstellbar, dass er das nicht tat. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Was sagt er hier? Wenn ihr einander nicht vergebt, wird der Herr euch den Folterknechten übergeben. Wow, das ist deutliche Sprache. Was ist das? Das ist Züchtigung, das ist schwere Züchtigung. Folterknechte, das könnte Stress, Entbehrung, Krankheit, Schwierigkeiten, all das sein. Und Jakobus sagt in Kapitel 2 und Vers 13, denn das Gericht wird unbarmherzig über die ergehen, über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Matthäus gibt uns die Bergpredigt wieder. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 7, barmherzig, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und wenn ihr die Barmherzigkeit der Vergebung nicht erweist, ihr Lieben, dann wird Gott euch den Folterknechten übergeben. Was geschieht also? Ihr zerstört eine Beziehung, nicht nur mit deinem Gegenüber, dem du nicht vergeben willst. Nein, ihr habt eure Beziehung zur Gemeinde zerstört. Ihr lebt in Bosheit hin und kommt so unter göttliche Züchtigung. Das ist der Weg. Ein siebter Grund. Demjenigen, der nicht vergibt, wird nicht vergeben werden. Demjenigen, der nicht vergibt, wird nicht vergeben werden. Dann geht einmal zu Kapitel 6 in Matthäus. Matthäus 6. Und das passt wirklich zu dieser Aussage, zu diesem Gleichnis, dass der Herr euch züchtigen, wenn ihr nicht vergebt. Hier ist eine andere Perspektive, die einen etwas anderen Aspekt betont. Demjenigen, der nicht vergibt, wird nicht vergeben werden. In Matthäus 6 sagt Jesus in Vers 12 unter anderem Folgendes: Und vergib uns unsere Schulden. Das Gebet, das er dort lehrt, oder unsere Sünden, wie es in anderen Evangelien steht: Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir unseren Schuldnern. So ist es. Hier habt ihr eine eindeutige Aussage. Du vergibst uns, Gott, wie wir anderen vergeben haben. Jetzt geht einmal zu Vers 15, 14 und 15. Da heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Boah, das ist deutlich. Wenn ihr vergebt, wird euch vergeben. Gott wird euch so behandeln, wie ihr andere behandelt, wie ihr mit anderen umgeht. Und ihr fragt jetzt vielleicht, ach, redet er davon, dass ich vielleicht mein Heil verliere? Redet er davon, dass ich wieder als Christ in die Hölle kommen könnte? Nein, denn die ewige Vergebung erhalten wir zum Zeitpunkt unserer Rechtfertigung. Und damit ist die Frage der Zukunft geklärt. Wir brauchen aber irdische Vergebung zu unserer Heiligung, die im Jetzt geschieht, damit unsere Frage unseres Segens in der Gegenwart geklärt ist. Das ist sehr wichtig. Es geht hier einfach um Folgendes. Gott wird euch eure Sünde nicht in dem Sinn vergeben, dass ihr von Züchtigung verschont werdet und Segen empfangt. In diesem Sinne. Wisst ihr, was mit einem Gläubigen geschieht, wenn er sündigt? Wenn ihr euch in einer Sünde länger befasst und unbußfertig seid, werdet ihr nicht plötzlich euer Heil verlieren und deshalb in die Hölle kommen. Okay? Das passiert nicht. Nein, sondern ihr werdet gezüchtigt und ihr werdet euren Segen verwirken. Es sei denn, ihr seid ohnehin nicht gläubig. Das gibt es natürlich auch. Leute, die nicht gläubig sind, die können sowieso nicht vergeben. Die werden auch nie vergeben. Aber hier sprechen wir von Gläubigen. Und die ewige Vergebung wird beim Gläubigen immer an, hält an. Sie ist nicht zu verlieren. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus, aber die irdische Vergebung im Hier und im Jetzt, die euch vor Züchtigung bewahrt und die euch Segen ausgießt in eurem Leben, die wird verwirkt. Die wird euch nicht zuteil werden. Ich habe das im Laufe meines Dienstes immer wieder erlebt. Ich habe viele Leute beobachtet und gesehen, deren Leben war einfach total leer. Und es gibt auch in unserem eigenen Leben Zeiten, wo alles leer erscheint, keine Energie, wir sind so stumpfsinnig, eintönig. Ich habe Menschen gesehen, deren Freude völlig weg war, denen es an Kraft mangelt, die keine bedeutsame Beziehung pflegen konnten. Und ich bin davon überzeugt, dass es sehr oft an der Tatsache liegt, dass diese Menschen nicht bereit sind, anderen oder einer anderen Person zu vergeben. Wenn sie nicht vergeben, wird Gott sie weiterhin züchtigen und das Leben bleibt elendig und der Segen bleibt aus, bis sie hoffentlich irgendwann zu der Erkenntnis kommen. Und wenn es irgendetwas im Leben gibt, das ihr euch wünschen solltet, dann ist es Gottes Segen, ist es nicht so? Wir wollen im Segen Gottes leben. Und ich meine, ich würde sogar behaupten, ihr könntet mit jedem zusammenleben, wenn ich Gottes Segen haben könnte dafür. Auch in einer Ehe. Leute, wir können alles aushalten, wenn wir nur Gottes Segen haben können. Wir sollen also als Kinder Gottes vergeben, weil das Gott entspricht. Das Gebot nicht zu töten enthält das Gebot nicht zu vergeben. Wir sollen vergeben, weil der Allerheiligste vergibt, sollten wir, die wir am wenigsten heilig sind, nicht auch anderen vergeben. Und wir sollen vergeben, weil wir uns die größeren Sünden gegen Gott erlaubt haben und uns vergeben wurde, sollten wir dann nicht die geringeren Sünden gegen uns vergeben? Wir sollen vergeben, weil wir andernfalls die Gemeinschaft mit Gläubigen und die Liebe der Brüder verwirken und gezüchtigt werden. Und wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns auch nicht vergeben. Achtens, wir sind durch mangelnde Vergebung nicht in der Lage, Gott anzubeten. Wir sind aufgrund von mangelnder Vergebung nicht in der Lage, Gott anzubeten. Wenn wir nicht vergeben, wird die Anbetung zu was? Heuchelei. Es wird zu Heuchelei. Nochmals, Matthäus 5, 23, 24, denn wenn du deine Gabe zum Altar bringst, und das ist jüdischer Kontext, dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ihr Lieben, das ist so grundlegend. Komm nicht in die Nähe Gottes, bevor du nicht alles vorher geklärt hast mit deinem Bruder und mit deiner Schwester. Vor der Anbetung muss es Versöhnung geben. auch dann, wenn wir keine Wut empfinden. Manchmal sagen wir, ich fühle ja keine Wut. Ja, fühle ich nicht mehr. Wahrscheinlich fühlst du es gar nicht mehr. Du bist schon so abgestumpft. Wenn jemand auf uns wütend ist, müssen wir frei in unseren Herzen vergeben und alles tun, was wir können, um Abhilfe zu schaffen. Und dann heißt es dort in Psalm 66, Vers 18, wenn es Unrecht in unserem Herzen gibt, wird der Herr uns nicht hören. Er wird uns nicht hören. Wenn ihr also kommt, um Gott anzubeten, wird er nicht darauf reagieren, wenn es in eurem Herzen ungeklärte Sünde gibt. Und wenn ihr nicht vergebt, seid ihr nicht fit zur Anbetung Gottes. Und ihr Lieben, das ist schwerwiegend. Es macht uns nur zu Heuchlern. Neuntens. Wir maßen uns Gottes Autorität an, wenn wir nicht vergeben. Wir maßen uns Gottes Autorität an, wenn wir nicht vergeben. Und im Prinzip ist das der ultimative Ego-Trip. Wenn ihr nicht vergebt, dann erhebt ihr euch zu demjenigen, der das Schwert göttlicher Gerechtigkeit hält. Und das ist Gott selbst. Und damit sagt ihr, Gott, du magst bereit sein zu vergeben, aber ich bin es nicht. Ihr reißt Gott das Schwert aus der Hand und entscheidet, es selbst zu schwingen. Ihr übt damit selbst Rache. Das sollt ihr gemäß Römer 12 nicht tun. Dort sagt der Herr, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und das sollt ihr Gott überlassen. Ihr müsst also nicht gnadenlos mit eurem Gegenüber umgehen. Ihr müsst ihnen das nicht zurückzahlen, was sie eurer Meinung nach verdienen. Das ist nicht eure Aufgabe. Sondern wenn euer Feind hungrig ist, dann nährt ihn. Stell dir vor, im Krieg. Dein Feind hat gerade deine Familie, dein Haus zerbombt und du siehst ihn hungern. Was machst du? Rache ist Blutwurst. Hals abschneiden. Nein, du nährst ihn. Du gibst ihm zu essen. Und das können wir. Wir haben da gestern drüber gesprochen. Warum? Weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Wir greifen auf übernatürliche Liebe zurück. Es ist nicht nur menschliche Liebe. Wenn er durstig ist, dann geben wir ihm zu trinken und sammelt feurige Kohlen auf seinem Haupt, Kohlen der Überführung. Überwindet sein Böses mit Guten und denkt daran, rächt euch nie selbst. Römer 12, 19. Lasst Raum für den Zorn Gottes. Es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott wird sich um Rache kümmern. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber welch Kühnheit ist es, das Schwert an sich selbst zu reißen und nicht sagen, ich werde diesem Typ schon geben, was er verdient hat, ich werde ihn leiden lassen, ich werde der Richter sein, Gott ist viel zu langsam zum Gericht, er ist viel zu barmherzig, er ist zu ungerecht, er ist zu gleichgültig, ich nehme das Heft selber in die Hand. Das Heft ist ein Schwert, ich erledige es selbst. Was für eine gotteslästerliche Einstellung, das zu meinen. Nur Gott allein kann sich der Sünde annehmen. Er hat das perfekte und wahre Verständnis der Sünde. Nicht ihr. Wir sind alle eingeschränkt. Wir verstehen Dinge oft falsch. Manchmal versuchen wir es aufzuarbeiten und wir haben keine Ahnung, was wir eigentlich gesagt haben und was wir gemacht haben. Und hinterher fragen wir uns, ist es das alles wert? Er ist unser Richter. Seine Weisheit existiert. Er ist unparteiisch, ihr seid es nicht. Er ist allwissend und ewig, ihr seid es nicht. Er sieht das Ende vom Anfang. Wir sind was? Kurzsichtig und unwissend. Wir können nicht mal über den Moment hinaussehen. Er ist weise und gut, handelt in perfekter Heiligkeit und ihr seid vor Wut blind. Jetzt sagt mir, wer das Schwert haben sollte. Es gibt keinen Sinn, wenn ihr oder ich der Richter wären. Wir sind dazu nicht qualifiziert. Wenn ihr das Schwert Gottes aus der Hand reißt und nicht vergebt, reißt ihr seine Autorität an euch. Zehnter und letzter Punkt. Ich bin noch völlig in der Zeit. Sünden gegen euch sind eure Prüfung. Ganz im Sinne von dem, was Jakobus sagt, in Jakobus Kapitel 1, Und Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung oder Prüfung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Was tut Gott durch diese Prüfung? Er macht euch vollkommen. Er vervollkommnet euch. In 1. Petrus 5,10 lesen wir, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten. 2. Korinther 12 ist eine wunderbare Schriftstelle. Hier spricht der Apostel Paulus über seinen Pfahl im Fleisch, Vers 7, seinen Kummer, seine Beleidigung, Verfolgung, seine Schwierigkeiten. Und er sagt, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Seine Kraft wird in meiner Schwachheit vollkommen. Seine Gnade ist in meiner Schwachheit genügend. Ich möchte euch etwas sagen. Ihr denkt vielleicht, ihr befindet euch in einer der schwierigsten Beziehungsangelegenheiten, die es überhaupt gibt. Einige Eheleute denken vielleicht, dass ihr euch in der schwierigsten Krise überhaupt befindet. Ihr jungen Leute denkt vielleicht, ihr steckt in einer der schwierigsten Lage mit euren Eltern. Ihr denkt vielleicht, ihr hättet Konflikte zu Hause. Ich möchte euch Folgendes sagen. Eure Kränkungen und die Sünden, die gegen euch begangen wurden, sind genau die Prüfung, die Gott benutzen wird, um euch seinem Sohn gleichzumachen. Rennt nicht weg vor ihm. Kritik und Ungerechtigkeiten, Kränkung, Verfolgung, Misshandlungen dienen eurer geistlichen Reife. Lauf vor diesem Prozess nicht weg. Bleibt dran. Selbst wenn ihr euer ganzes Leben lang denkt, ihr hättet euch für eine andere Gemeinde entscheiden sollen oder einen anderen Ehepartner. Aus der Gemeinde kommt man schneller raus. Aus der Ehe nicht. Ja. Ihr Eheleute, denkt das nicht. Oh, hätte ich doch eine andere Wahl getroffen. Ich Blödmann. Oh, der andere Partner hätte mich garantiert glücklicher gemacht. Oder ihr Ledigen. Ja, ihr habt auch Konflikte, das weiß ich auch. Denkt nicht, hätte ich nicht einen anderen Arbeitsplatz haben können? Hätte ich nicht irgendwo anders aufwachsen können? Wäre ich vielleicht jetzt schon verheiratet? Nein, diese Prüfungen werden euch mehr und mehr wie Christus machen. Wenn ihr angemessen auf den Stress und die Schwierigkeiten reagiert, ihr Lieben, das ist das edelste Ziel von allem. Sorgt euch nicht groß um eure persönlichen Verletzungen, sondern vielmehr um eure persönliche Heiligkeit. Ihr Lieben, das weiß ich, das muss ich tun. Das muss ich tun. Denkt daran, dass Gott in euren Prüfungen wirkt, um euch stark und heilig zu machen. Was eine Beziehung letzten Endes zusammenhält, ist Vergebung. Denn wir werden versagen und andere kränken und verletzen. Und wir werden selbst verletzt sein. Aber wo es sofortige und umfassende, augenblickliche Vergebung gibt, bleibt die Beziehung bestehen. Und wenn Gott geehrt wird, wird Segen ausgegossen. Vergeben und in Segen leben. So gehört es zusammen. Und am Ende wird die biblische Theologie der Vergebung in einem Abschnitt im 1. Petrus so wunderbar zusammengefasst. In Kapitel 2, Vers 19 lesen wir, und er sagt, das ist Gnade. Wo? Bei Gott natürlich. Wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Okay. Gott ist wirklich erfreut, wenn ihr zu Unrecht leidet und das ertragt. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt. Oh, da gibt es überhaupt keinen Ruhm. Gott ist überhaupt nicht stolz auf euch. Es gibt keine Gunst für unrechtes Leiden. Aber wenn ihr Gutes tut und dafür leidet und das ertragt, das ist Gunst vor Gott. Gunst in Gottes Augen. Am Ende von Vers 20 heißt es, wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Wollt ihr Gnade vor Gottes Augen finden? Ich will es. Dann leidet ein wenig. Ihr Lieben, so ist das Leben. Und dann sagt Folgendes. Petrus am Ende sagte Folgendes. Denn dazu seid ihr berufen. Hammer. Dazu seid ihr berufen. Du meinst, das muss so sein? Ja, das muss so sein. Das muss so sein. Wir sind in einer gefallenen Welt und wir leben mit gefallenen Menschen, gefallenen Ehepartnern, außer meiner, die ist ganz heilig. Gefallene Eltern, gefallene Kinder, gefallene Freunde, gefallene Familie, alle gefallen. Leute, glaubt ihr, dass es da keine Konflikte gibt? Denkt nochmal. Ihr wurdet zu diesem Zweck berufen. Und Christus, unser geliebter Herr, hat uns ein Vorbild hinterlassen. Denn als er zu Unrecht litt, hört mal zu, beging er keine Sünde, noch fand sich Betrug in seinem Mund. Mit anderen Worten, hatten sie keinen Grund, ihn leiden zu lassen. Jesus hat gelitten ohne Sünde. Es war alles unbillig, es war alles unverdient. Und dennoch heißt es in Vers 23, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er überließ es einfach Gott. Und es war alles ungerecht. Aber ich schlug nie zurück. Er überließ sie einfach Gott und fuhr fort, unsere Sünden an seinem Leib am Kreuz zu tragen. Ihr Lieben, das ist unser Modell. Niemand hat jemals zu Unrecht im gleichen Maß wie Jesus gelitten. Perfekt, ohne Sünde, ohne Betrug in seinem Mund. Und dennoch litt er mehr als jeder Mensch und verdiente nichts davon. Inmitten von all diesem Leid übte er nie Vergeltung, akzeptierte es, übergab sich einfach an Gott für den Zweck, den Gott ihm im Sinn hatte, mit ihm im Sinn hatte. Lasst uns zu Gott kommen und ihm nachfolgen. Lasst zu, dass Gott euch durch eure Prüfung vollkommen macht. Vergebung bringt den Himmel auf die Erde. Vergebung bringt den Frieden des Himmels in das sündhafte Herz. Vergebung ist das Ebenbild Gottes. Vergebung ist die Förderung von Christi Reich. Vergebung ist das, wodurch Beziehungen halten. Danke, Herr. Lass uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns die Tonnen schweren Sünden unseres Lebens genommen hast. Dass du dich selbst dazu entschieden hast, den Zorn dieser Sünden am Kreuz auf Golgatha zu tragen. Nochmals als einer, der nichts Böses getan, gedacht hat, bist du als das gerechte, makellose Opferlamm stellvertretend für uns zum Sühneopfer geworden. Du hast dem Zorn Gottes Genugtuung getan, den Zorn deines Vaters gegen dich erduldet. Unserer Stelle. Herr, welch große Vergebung. Hilf uns, dass wir nicht so kleinkariert sind, so fürchterlich egoistisch. Vergib mir meine Schuld, dass ich nicht in der Lage bin, wegen einer kleinen Kränkung, wegen meines eigenen Hochmutes anderen zu vergeben. Oh, wie unangemessen. Hilf, dass es nicht so ist. Hilf uns, dass wir dadurch bekannt sind, dass wir eine vergebende Gemeinde sind, dass unsere Beziehungen aufrechterhalten werden, anderen zum Vorbild, dass wir ein Vorbild werden, ähnlich wie wir heute von der Gemeinde aus Thessaloniki gehört haben, dass unser Ruf über die Grenzen Berlins hinaus durch ganz Deutschland getragen wird, weil wir dich lieben. Nicht nur, weil wir Theologie richtig studiert haben, sondern weil wir dich lieben und einander vergeben. Dir sei Lob, Preis und Ehre. Amen.